täglich überlegt, wie wir aus dem Knast rauskommen, aber die Gitterstangen waren zu fest zu. Und dann immer wieder, ja, zwischendurch, wobei das die letzten Jahre schon stark abgenommen hat. Ich würde mich extrem fernhalten von diesen Leuten. Und sobald ich nur ein Gefühl habe, dass das vielleicht so ist, die Reißleine ziehen. Weil alte Börsenweisheit, the first cut is the cheapest.
Ja, das stimmt, das habe ich auch gelernt. Nicht zu lange warten, nicht das aussitzen, direkt das einfach sagen.
Nee, die Person wird immer eine Ausrede finden. Und
die meisten ändern sich auch nicht. Auch und sagen, ja, ich ändere mich, es wird besser. Nein, im Regelfall nicht.
Finde ich geil. Zeigt dir nur, dass ich schlau bin.
Ja, das ist auch eine Form der Anerkennung, auch wenn es mich tatsächlich ein bisschen aufregt.
Du hast ja viele Copycats.
Ja, ja, die meisten denken, ich sehe das nicht. Und mir wird das natürlich dann auch angezeigt oder ganz viele schicken mir es dann auch. Und manche sind halt so dreist und kopieren ihren ganzen Account, sage ich mal, beziehungsweise kopieren meinen ganzen Account. Und das dann halt einfach jedes Video irgendwie mit der gleichen Caption, mit dem gleichen Inhalt, mit der gleichen Szene oder hier auch mein Kofferraum-Schließvideo, dieses Porsche-Ding, das wird ja auch von jedem kopiert.
Ja, solches Copyrights kriegen da drauf.
Herzlich willkommen im Business Bistro, einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriere-Insights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro.
Hallo und herzlich willkommen im Business Bistro Podcast, deinem Lieblings-Business-Podcast. Wir, Marissa und
Tobi,
freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Heute mal mit einer etwas persönlicheren Folge. Wir haben euch nämlich auf Social Media nach Fragen gefragt und werden heute ein paar, ja, businessbezogene Fragen hier beantworten.
Ganz genau. Und zwar alles Mögliche, worum es geht, ist so das ganze Thema Unternehmertum, Gründung, Selbstständigkeit, alles, was da so an Fragen aufkam, da werden wir mal elegant durchmanövrieren.
Ja, ich sitze hier so ein bisschen blöd mit meinem Handy, aber ich muss ja die Fragen ablesen, deswegen. Ich würde mal auch sagen, wir starten direkt mit der ersten. So, Tobi, was würdest du anders machen, wenn du nochmal 20 wärst? Du als älterer Herr.
Ich als älterer Herr würde vermutlich, also es ist schwierig, ich habe schon oft drüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn ich einfach nach meinem Hauptschulabschluss losgelegt hätte. Mhm. Also nicht Hauptschule, aber halt 9. Klasse und Gymi abgebrochen. Mhm. Einfach angefangen, weil in meinem sozioökonomischen Kreis war das so, dass einfach meine Freunde dann mit 15, 16, 17 Jahren beim Daimler gearbeitet haben und richtig Kohle verdient haben. Und ich war irgendwie noch so 5 bis 10 Jahre vom Geldverdienen entfernt und das war ja schon ein großer Unterschied. Und wenn ich mir den Zinseszinseffekt anschaue, ich bin ja sehr Zinseszins- und Cashflow-lastig geistig eingestellt, hätte das viel ausgemacht. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass eine schulische Ausbildung auch geil ist. In manchen Kreisen ist es immer wieder so, dass ich eher akzeptiert bin, weil ich sage, ja, ich habe auch studiert. Oh, okay, ganz toll. Und irgendwie braucht man das manchmal, habe ich das Gefühl, manchmal braucht man es nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Ganz schwierige Frage. Ich kann es noch nicht beantworten, ich muss noch kurz drüber nachdenken und so lange darfst du antworten. Aber du bist ja eigentlich auch noch 20.
Ja, ich bin noch im Club der 20er, auch wenn es auf die 30 zugeht, aber aktuell bin ich noch 20.
Und würdest du was anders machen als jung 20-Jährige?
Ja, so als Anfang 20-Jährige, ich überlege gerade. Also es gäbe sicher die ein oder andere Sache, die ich wahrscheinlich anders gemacht hätte.
Ja, was?
Keine Ahnung, irgendwelche Briefe schneller beantwortet oder sowas. Also
was Dinge, für Briefe? Sag ich, komm, du ja, ehrlich hier, was für Briefe?
Ja, keine Ahnung, mir fällt auf die Schnelle nichts ein.
Finanzamt.
Zum Beispiel. Direkt gezahlt, nicht 2 Tage später erst. Und dann direkt eine Mahnung. Nee, auf jeden Fall. Ja, so Kleinigkeiten hätte ich wahrscheinlich anders gemacht. Habe ich aber auch dazugelernt, aber das sind jetzt Dinge, die, ich sag mal so, jetzt sich nicht so auf mein Leben krass, sag ich mal, ausgewirkt haben. Aber die großen Entscheidungen hätte ich wahrscheinlich gar nicht anders getroffen.
Ich habe
klar, was. Manche wären kostengünstiger gewesen, wenn ich sie anders gemacht hätte, aber ich sag mal so.
Du meinst, wenn du keinen Cayman gekauft hättest mit 20 zum Beispiel?
Ja, aber das ist ja nicht schlecht gewesen.
Nee, es war in deinem Fall eine Investition.
Aber ich sag mal so unbedacht Dinge, die ich dann gedacht habe, das ist jetzt richtig wichtig für mein Business, das muss ich machen, so irgendwelche, keine Ahnung, keine Coachings oder so, aber irgendwelche Business-Entscheidungen, sag ich mal, getroffen, ja, die dann, ich sag mal so, auch mit hohen Kosten verbunden waren.
Ich dachte, du spielst jetzt darauf an, wie wir das erste Mal bei Forever 21 waren in New York.
Da war ich aber noch keine 20. Doch, okay. Gerade war ich da. Gerade so 20. Ja, okay, ich sag mal so, Modekonsum würde ich wahrscheinlich heutzutage eh anders machen. Also ich bin ja auch sehr bedacht, was das angeht mittlerweile. Also mehr Qualität statt Quantität. Aber ich sag mal so, Anfangszeiten war das natürlich auch für mich wichtig. Da habe ich viel über Mode berichtet. Da musste ich natürlich dann auch die neuesten Trends haben. Mittlerweile wissen wir sollen ja nicht nach Trends shoppen. Aber ja, so wirklich, hätte ich was anders gemacht? Nee, eigentlich glaube ich nicht.
Nee. Mir fällt was ein.
Erzähl.
In meiner Anfangszeit als Selbstständiger, das ist ja vielleicht so als kleine Erklärung, meistens sind wir erst irgendwie in der Lernphase, dann kommen wir irgendwie vielleicht in einen Angestelltenjob oder Studium oder so und dann sind wir erstmal Selbstständige, weil wir für unsere Arbeitszeit, also wir brauchen unsere Arbeitszeit, um Geld zu verdienen. Und der Unternehmer, der jeder dann sein möchte oder vielleicht auch mal Investor ab einem gewissen Punkt, das ist meistens ein Weg über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und an meiner Anfangszeit habe ich mich halt wie der geile Investor gefühlt. Ich bin auch nicht sonderlich früh aufgestanden. Ich war schon das ein oder andere Mal das ein oder andere alkoholische Getränk trinken mit Freunden. Und wenn ich im Büro war, habe ich auch nicht so viel gemacht eigentlich, wenn ich jetzt im Nachgang drauf schaue. Das, was ich jetzt an einem Tag mache, ist teilweise mein Halbjahresoutput als 20-Jähriger gewesen.
Ja, du musstest ja auch erst Erfahrungen sammeln,
ja,
oder?
Schon.
Also sowas hätte ich auch anders gemacht.
Aber ich möchte kurz ein, zwei Geschichten erzählen, was wir gemacht haben. Mhm. Also wir hatten eine Büroetage in Vaihingen angemietet, wo wir dann unser Finanzstrukitum ausgelebt haben.
Nahe Stuttgart, Stuttgart-Vaihingen, ja.
Genau. Und da waren viele Büros frei und irgendwann, weil wir immer Material geliefert bekommen haben von den ganzen Gesellschaften, haben wir uns da so Tennisschläger draus gebaut und in einem großen Büroraum haben wir einen Tenniscourt mit Kreppband abgeklebt. Und da haben wir jeden Tag Tennis gespielt quasi im Büro, stundenlang teilweise. Also nur so zum Thema.
Sollte das irgendwie zur Teambindung beiführen oder was?
Das war der Hintergrund.
War euch langweilig?
Ja, wir wussten auch gar nicht, was wir eigentlich machen da.
Ja, okay.
Wir wussten auch nicht, was wir machen sollen. Und wir haben zufällig immer mal wieder Umsatz gemacht, aber das hat ganz weit entfernt von irgendwas, was schlau war. Naja, okay. Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Inzwischen habe ich einen Stundenplan. Und ich glaube, mein Alltag ist wesentlich strukturierter und erinnert eher an den von einem ganz normalen Angestelltenverhältnis. Und viele derjenigen, die weiter im Erfolgreichsein im Unternehmertum sind, nähern sich dem auch wieder an. Entgegen der geilen Instagram-Saga, dass der Unternehmer eine Stunde in der Woche arbeitet. Das sind die wenigsten, die das schaffen. Vor denen habe ich einen großen Respekt. Ich finde es auch cool, wenig zu arbeiten. Aber um an den Punkt zu kommen, braucht es meistens sehr viel Ausprobieren und Erfahrung. Das Ausprobieren hatte bei uns vielleicht mit dem Tennisplatz im Büro zu tun oder anderen witzigen Sachen. Aber ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, den einen Punkt, den du gesagt hast, weniger Ausgaben, die nicht unbedingt sein müssen und aber vor allem eine klare Struktur haben. Lieber nur 3 Stunden am Tag arbeiten, aber wirklich 3 Stunden arbeiten, als 14 Stunden im Büro rumhängen. Und eigentlich nichts außer Heizung und Luftverbrauchen machen und Möbel und Kleidung abnutzen.
Ja, verständlich. Also das hätte ich an deiner Stelle auch anders gemacht.
Also ich glaube, für mich wäre es klare Strukturen. Stundenplan von 9 bis 10 mache ich das, von 10 bis 11 das ist jetzt sehr vereinfacht. 1-Stunden-Rhythmen sind nicht unbedingt empfehlenswert ohne Pause, aber da muss jeder für sich so seinen Modus finden.
Ja. Ja, bei mir auch. Also ich würde auch sagen, Strukturen. Teilweise auch Konsum anders irgendwie, mein Geld anders ausgegeben, sag ich mal, anstatt für so random Konsumgüter.
Forever 21.
Beides, da habe ich gar nicht so viel Geld ausgegeben.
Das war nicht viel Geld.
Aber ich muss sagen, unglaublich viel Kleidung.
Ich muss sagen, mein allerbestes T-Shirt, mein Lieblings-T-Shirt meinem ganzen Leben ist mein Dollar-Shirt von Forever 21 für 4,99 €.
Ich überlege gerade, ob ich noch was habe davon.
Ich habe noch ein zweites T-Shirt, das ich auch habe. Und ich muss sagen, das war krass, weil das waren meine billigsten T-Shirts, die ich je gekauft habe. Wirklich billig, nicht günstig.
Von Forever 21 mit so Ponys drauf.
Ponys drauf, ja. Ist das eine Kinderabteilung?
Nee, das war mal so ein Trend. Das sind so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, so Comic-Dinger. Keine Ahnung. Ich habe halt ein Schlaf-T-Shirt gesucht.
Ich glaube, ich mache mal eine Emo-Game-Cashflow-Conference-Edition mit dem T-Shirt für mich selber. Weil ich es so geil finde.
Ja, ich weiß, du liebst es.
Ich kriege auch immer Props dafür.
Ich finde es auch cool.
Das hatte ich an, als ich deinen Verlobungsring gekauft habe. Die haben richtig komisch geschaut beim Juwelier.
Das ist von Obdachloser. Arme.
Der Arme.
Der wird eine Abfuhr bekommen.
Der bringt den Ring safe zurück. Hat er mir auch gesagt, gell? Wenn es nicht klappt, kein Problem, machen wir einen Gutschein und dann kaufen sie sich eine Rolex. Hab ich gesagt. Ja.
Na gut.
Gutes Cross-Selling eigentlich.
Ja. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Frage 2 über.
Immer noch keine Rolex, ey.
Gehen wir zu Frage 2 über. Ich liebe Business, Prozess, Wachstum etc., aber ich hasse es zu warten. Wie ist das bei euch?
Ja.
Ich will jetzt auch Milliardärin sein.
Eigentlich ist das Warten ein anstrengender Teil von der ganzen Geschichte.
Gehört aber dazu.
Ich weiß auch gar nicht, ob es Warten ist oder...
Das ist halt der Prozess.
Die Inkompetenzphase, die ich brauche, also die Zeit, in der ich noch inkompetent bin und noch gar nicht weiß, wie der ganze Kram funktioniert und einfach Ramp-on-Phase zum Skills-Lernen.
Ja, ich glaub, die Frage ist auch, wartet man so wirklich? Weil du machst ja nicht irgendwas und wartest dann.
Nee, das du ist probierst
ja,
aus.
Du probierst ja aus, du machst weiter und das ist ja ein stetiger Prozess. Klar, es braucht dann vielleicht auch mal Geld zu verdienen oder auf irgendwie Rückmeldungen, eine Rückmeldung zu bekommen oder dann den ersten Auftrag oder den zweiten, dritten. Aber so wirklich warten, tut mir eigentlich nicht.
Ich würde auch sagen, warten ist das falsche Wort. Für denjenigen, der dir das Frage gestellt hat, ich glaube, warten ist nicht das, was du tun solltest, sondern ausprobieren. Ja. Und dann die Sachen, die funktionieren, wiederholen. Und ich glaube, deswegen ist auch so ein großes Zeitinvestment notwendig am Anfang, weil ich probiere halt irgendwelche Sachen aus. Und dann habe ich 100 Sachen ausprobiert an einem Tag und stelle fest, alles hat nichts gebracht. Probiere ich am nächsten Tag halt andere 100 Sachen aus. Und dann stelle ich fest, oh, Variante 77 hat 1% Verbesserung gebracht. Ich probiere Variante 77 nochmal. Mhm. Und irgendwann mache ich nur noch die Sachen, die eben einen Ertrag bringen oder mich verbessern oder mich vorwärts bringen. Und irgendwann habe ich so viele Sachen, dass ich dann auch mal über den Punkt rüberkomme, wo ich nur Geld verbrenne.
Dann Frage Nummer 3. Wie viele Monate soll ich beim Start überleben können, ohne was verdient zu haben? Spannende Frage. Wichtige Frage.
Also ich beschreibe das immer so. Ich habe so eine Einkommenslinie. Also es gibt zwei Arten zu gründen. Entweder meine favorisierte. Ich habe keinen Bock mehr, ich kündige und fange einfach an. Oder die wahrscheinlich reflektiertere. Ich suche mir eine Möglichkeit, parallel zu meiner aktuellen Tätigkeit selbstständig zu werden. So lange, bis quasi das Einkommen aus meiner Selbstständigkeit meine originäre Einkommenslinie durchbricht. Und die muss eigentlich nicht durchbrochen werden. Wenn ich jetzt 3.000 netto verdiene, sollte ich 4.000 als Selbstständiger machen, um irgendwie auf dem gleichen Level zu sein, netto. Und wenn ich das habe, dann kann ich mir überlegen, zu kündigen. Dagegen spricht aus meiner Perspektive sehr intensiv sogar, dass wenn ich gründe und sage, hey, ich habe jetzt kein Geld mehr, ich habe keine Sicherheit mehr, dann funktioniert der Lernprozess sehr viel schneller, weil ich halt muss. Und in dem Moment, wo ich muss, kommen mir viel geilere Ideen und mache ich viel geilere Moves und wachse auch persönlich viel schneller. Das heißt, ich bin immer Kategorie Backflip von der Klippe ohne Fallschirm und während ich fliege, überlege ich mir, wie es weitergeht eigentlich mit der Landung. Ja. Deswegen ist auch gut, große Ziele zu haben, weil dann springt man von einer hohen Klippe und hat viel Zeit, im Verhältnis dazu zu überlegen, wie die Landung überlebbar gestaltet wird.
Ja, man darf aber auch nicht vergessen, dass eigentlich 99% der Startups oder Businesses auch scheitert. Und ich finde diesen Übergang, also gerade vom Angestelltentum auf oder zur Selbstständigkeit, finde ich diesen Übergang so wichtig, dass dieses Einkommen, das du noch hast, nimm das so lange wie möglich mit. Und wenn du merkst, okay, deine Selbstständigkeit, dein Unternehmen übertrifft dein, ich sag mal so, dein normales Einkommen, dann kannst du den Schritt wagen und sagen, okay, ich gehe all in. Aber erst alles zu kündigen, aber noch nicht mal einen richtigen Plan zu haben, noch nicht mal irgendwie jemals in diese Welt reingeschnuppert zu haben, finde ich, ist nicht das richtige Vorgehen. Außer du kommst halt, keine Ahnung, du fängst schon während deinem Studium an, hast an sich nicht viel zu verlieren. Aber wenn du halt schon im Angestelltenverhältnis bist, finde ich, solltest du vielleicht nicht direkt all in gehen. Ja, meiner Meinung nach.
So
also ich habe schon oft Scheitern gesehen. Ja.
Ich sag mal so, dieses Scheitern kommt immer wieder. Ich mache ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit, Cashflow Conference. Wir haben gedacht, wir machen das so und irgendwann zwischendrin haben wir dann festgestellt, hey, wir haben eigentlich keine Location und wir haben auch keinen Vertrag zustande gekriegt und wir haben wahrscheinlich bis 4-5 Monate vor dem Event so getan, als ob wir eine Location hätten. Und es hat auch im Team viel Arbeit gekostet, allen den Mut zu machen und zu sagen, hey, es wird schon stattfinden und es sah wirklich düster aus. Also das war auch eins vor Scheitern. Und das wäre halt ein Scheitern geworden, wenn wir einfach aufgegeben hätten. Haben wir aber nicht, weil durchgepresst wurde. Also wir machen das schon, das wird schon klappen. Und zwar wirklich unsicher und unklar. Und ich glaube, es ist was man sehr früh lernen darf, dass man als Selbstständiger immer wieder an die Stelle kommt, wo man über diese Schwelle drüber muss und sich wieder drüber hieven muss. Und das passiert immer wieder. Also das erste Mal tut es sehr weh. Das zweite Mal wird es dann besser und irgendwann tritt dann die Gewöhnungsphase ein und dann ist es halt irgendwie normal, okay, meine Selbstständigkeit, das Universum testet mich zum 19. Mal jetzt. Ich bin bereit, bück mich vor und sag, aber mach's mit Gleitgel. Es ist genau gleich. Ich finde die Analogie perfekt. Ich habe mich oft so gefühlt.
Ich stelle es mir gerade einfach vor.
Ich habe mich oft so gefühlt, gerade Anfangszeiten Pure, als wir beim Bauamt waren. Ich bin schon gebückt reingelaufen und habe gesagt, ich mache alles, aber bitte gebt mir eine Genehmigung.
Also irgendwann ist man bereit, alles zu tun.
Ja. Ne? Kann nicht widersprechen. Ja, einfach nur ja.
Ja.
Ich würde keine Drogen nehmen.
Nein, das war auch darauf nicht angespielt, Mensch.
Next one.
Nächste Frage. Was soll ich während dem Studium unbedingt für meine Zukunft machen?
Also, unkonventionelle Antwort, richtig hart Party. Weil ja. Jeder, der es nicht macht, und
der macht es dann später.
Genau, der macht es später und dann passt es aber irgendwie nicht mehr ins Lebenskonzept, also nicht so gut. Und alle, die quasi nicht, sagen wir mal, kontrolliert übertrieben haben, über ein paar Jahre hinweg, die haben so viel verpasst und es ist auch nicht mehr so lustig dann.
Nee, ich höre das immer wieder bei
jungen Eltern?
Bei jungen Eltern, dass.
Das gibt jetzt Hate.
Nee, aber das ist eine aktive Entscheidung für jeden. Jeder hat seine Entscheidung getroffen.
Ja, ich höre das aber tatsächlich auch von dieser Gruppe am meisten.
Ja, ich höre das von jungen Eltern, die dann sagen, ja, jetzt meine 20er, konnte ich ja nicht feiern, aber jetzt meine 30er, da mache ich die Party. Aber bei denen, die richtig Bock haben, Party zu machen, sind so die 30er okay, man geht immer mal wieder weg. Aber es ist nicht so wie
mit 18.
18 oder 20 oder 22. Außerdem, du hast auch eine ganz andere Energie und
wenn eine 22-jährige Gruppe Party machen geht und es kommt ein 34-Jähriger, sagen die, was geht, Opa?
Ist man schon direkt die Milf oder so.
Ist so. Und
es ist dann auch manchmal so weird zu sehen, gerade die Jungen, wenn dann irgendwie so 40 oder Ü40, dann die tanzen im Club, die tanzen viel ausgelassener. Also ich habe das Gefühl, die tanzen mit viel mehr Freude, auch wirklich, weil sie Bock haben zu tanzen und nicht, weil sie gerade auf Partnersuche sind. Und es ist dann für, ich sag mal so, die 18-Jährigen manchmal ein bisschen schräg zu beobachten.
Ich finde, dass mit zunehmendem Alter die Schamgrenze einfach abnimmt. Und wenn du jetzt so an Kreuzfahrtschiff tanzende Omas und Opas denkst, die gönnen richtig. Und es ist denen auch egal, wenn da 800 Leute sitzen und der Opa und die Oma tanzen alleine, das juckt die gar nicht.
Das stimmt, ja.
Das passiert bei 14-Jährigen nicht, außer sie sind besoffen im Club, aber wenn die nüchtern sind, dann ist der Schamkreis und keiner bewegt sich, vielleicht so ein bisschen rumgewippe, maximal.
Ja, doch.
Ja, also das ist mein Tipp für wer im Studium, Gas geben.
Finde ich auch cool.
Außerdem baut das Netzwerk auf. Großes Netzwerk, gleich großes Cash.
Ja, viele, die viel unterwegs sind, haben halt einfach auch ein krasses Netzwerk. Ist einfach so. Lernen Leute kennen, kommen raus. Klar, es gibt aber auch diejenigen, die vielleicht nicht feiern gehen wollen und die vielleicht auch ein bisschen introvertierter sind. Businessmäßig würdest du was mitgeben während dem Studium? Also ich sag mal so, wenn man schon ein bisschen anfangen kann zu investieren, ist es natürlich nicht schlecht, wenn man das während dem Studium schon startet. Meiner Meinung nach kann also, ich früh genug starten.
Also wenn es um Immobilien geht, ist es geil, umso früher bei Aktien und den ganzen Kapitalmarktthemen sowieso. Da macht jeder Monat richtig viel aus, vor allem wenn man lange Zeit hat. Während dem Studium, auch was vielleicht jetzt nicht so gut ankommt, aber ein Studium ist ein Teilzeitjob. Maximal Viertel deiner Zeit brauchst du fürs Studium. Und die restlichen 75% kannst du vielleicht mit 25% schlafen und 50% arbeiten füllen. Das heißt, du kannst Vollzeit arbeiten und studieren, ohne Probleme aus meiner Perspektive. Klar, dann kommen jetzt die Mediziner oder Juristen, vielleicht, wo es vielleicht mehr ist, da kann ich nicht so richtig mitreden. Aber BWL, da kann keiner das sagen, weil das habe ich auch gemacht während der Schule. Das kann man easygoing neben einem Fullzeitjob machen, also 60 Stunden arbeiten und dann noch kurz 15, 20 Stunden studieren. Das funktioniert gut. Das heißt, ich würde die Zeit nicht verplempern. Also ich würde einfach in jeder Perspektive Gas geben, weil der Körper, die meisten Körper, ich kann nur von meinem reden, aber die können das in dem Alter gut.
Ja, die verkraften auch die ganzen, so Saufpartys.
Ja,
die können am nächsten Tag direkt gleich wieder Gas geben.
Ab in die Bib und lernen.
Lernen.
Oder drei Nebenjobs.
Jobs suchen. Oder vielleicht je nachdem, ob du irgendwie vorhast oder ob jemand halt vorhat, selbstständig zu sein, da schon während dem Studium zu starten.
Ja, kann man ja auch ein Praktikum machen irgendwo und einfach lernen. Genau,
Erfahrungen sammeln, ja.
Und ich glaube auch, dass das nicht extensiv genug gemacht wird von den meisten Leuten. Ich habe es während dem Studium versucht, aber hatte dann keinen Bock und habe dann gleich mich selbstständig gemacht. Aber ich sehe viele, die halt nichts machen und dann Zeit verbrauchen. Wertvolle.
Ich habe auch alles Mögliche ausprobiert während dem Studium.
Ja, du warst die alte Parkplatzeinweiserin, Golfbag-Trägerin,
Fahrradstandwärterin. Was habe ich noch gemacht? Ach, nicht so viel. Aber es war lustig.
Ich habe auch mal in so einer Blisterfabrik gearbeitet. Weißt du, was ein Blister ist? Diese Kack-Plastikverpackung, zum Beispiel von deinem neuen USB-Stick, wo du nicht rauskriegst, einfach ums Verrecken.
Boah, ich hasse das.
Da habe ich so ein Plastikding reingelegt, habe so gemacht. raus.
Hey, ist doch aber eine geile No-Brainer-Aufgabe, sowas ist doch witzig.
Und dann habe ich Gardinenstangen verpackt. Über Monate.
Boah, das stelle ich mir anstrengend
vor. Und das war eine Zeit, wo es auch noch nicht so Handys gab und so, aber es gab eine Uhr, die war aber kaputt, aber die S-Bahn kam jede halbe Stunde. Das heißt, ich habe gezählt, wie viele S-Bahnen gekommen sind.
Oh, smart. Man wird erfinderisch. Gab es da keine Uhr?
Nein, ja, die war kaputt.
Ach so, am
Handgelenk? Ich hatte keine. Ach so. Ja.
Nicht eine Swatch. Die Rolex.
Meine erste Uhr war eine Swatch.
Hey, ich finde die auch, fand ich so geil. Die gab es in verschiedenen Farben.
Nein, du redest von Baby G.
Nein, es gab eine Swatch auch in verschiedenen Farben.
Das ist ein Zeitalter, da warst du vielleicht 12 und da war ich schon wahrscheinlich eher 20. Da habe ich keine farbige Swatch getragen.
Ich aber, in Rot. Meine beste Freundin in Neongrün.
Die Dani.
Richtig.
Hast du die Zeit mitbekommen, wo man Baby G getragen hat, die jede Stunde gepiepst
Nein.
hat? Wenn dann bei 5 Mädels und 8 Typen die Uhr gleichzeitig gepiepst hat und die waren aber nicht alle gleichzeitig gleich eingestellt, dann war sie piep, 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 piep. Und irgendwann sind die Lehrer ausgerastet und dann wurden die Baby Gs verboten, bei uns zumindest.
Boah, verstehe ich.
Ich gucke mal auf eBay, was eine Baby G gerade kostet.
Hey, die gibt es doch sicher auch noch so original zu kaufen, oder?
Also wenn ihr jetzt sowieso schon am Googlen seid, dann könnt ihr euch gleich die Zeit nehmen und unseren Podcast positiv bewerten. Da freuen wir uns nämlich immer sehr drüber und es hilft uns im Algorithmus noch erfolgreicher zu werden und mehr Leute mit unserem Business-Content zu erreichen. Und das würde uns natürlich sehr weiterhelfen. Daher schon mal vielen Dank für eure hoffentlich 5-Sterne-Bewertung.
Baby G gibt's noch. Sind es die?
Nee, die, zeig mal, die in der Mitte, die ganz schlimme. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die aussahen. Ich glaube, das sind die ja.
Da, Baby G.
Ja. Was kostet die?
120 bei Zalando.
Oha.
Ich habe ein Weihnachtsgeschenk für dich.
Übelste Inflation, ich kaufe die pinke.
Egal, machen wir weiter.
In der nächsten Podcast-Folge.
Okay, machen wir weiter.
Warte noch. Also, ich glaube, das Arbeiten da im Studium ist mega. So ein 520-Euro-Job und ein Praktikum kann man parallel machen, finde ich. Ich finde es auch mega schlau, in der Gastro zu arbeiten, weil das gibt dreckig Kohle. Wenn ihr gut aussehende Mädels seid, würde ich sowieso machen. Das funktioniert am besten. Nur aufpassen, das kann einen auch schnell auf die dunkle Seite der Macht ziehen. Ich habe oft gesehen, wie junge Jungs und Mädels einfach in der Nachtgastronomie verbraucht wurden. Es gibt starke Charaktere, die macht es nicht aus. Und dann gibt es schwache, die werden von allen Verlockungen, die das Nachtleben so bietet, angezogen. Magisch. Und die sollten lieber nicht arbeiten. Aber für alle, die irgendwie halbwegs sich im Griff haben, ist, glaube ich, eine coole Möglichkeit, auch in Cafés, das unterschätzen alle, so ein Tagescafé gibt so dreckig Trinkgeld, wenn man das gut macht.
Ich habe mich in so vielen Cafés und Bars und so beworben, aber ich wurde nirgendwo genommen.
Ist dein Ernst?
Mhm.
Ich hatte eine Zeit, wo ich mit 16 kurz im Club gearbeitet habe.
Ich frage mich, früher, so vor 10 Jahren, war aber Gastro, also da haben echt viele noch Bock auf Gastro gehabt.
Alle wollten da arbeiten.
Ja.
Heutzutage ist es ein bisschen anders.
Heutzutage ist jeder eigentlich willkommen.
Ja, es ist jeder willkommen und die meisten wollen nicht so dringend arbeiten. Aber ich empfehle es, es gibt eine unglaubliche Menschenkenntnis. Man lernt mit allen Arten von Menschen umzugehen. Man kriegt Trinkgeld, gleich Cash, gleich keine Steuer. Ist natürlich auch cool. Bringt in so einem Studienalter ganz besonders viel. Und schafft auch ein großes Netzwerk gleichzeitig. Wenn man in einer coolen Lokalität arbeitet, lernt man eine Menge Leute kennen. Und das kann auch sehr hilfreich sein.
Ja.
Und ich sage euch, wie es ist. Wenn ich eine Bedienung habe, die richtig gut ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die frage, ob sie jetzt bei uns arbeiten will, auch gegeben. Also es kann auch sein, dass ihr darüber an andere Jobs kommt, die viel interessanter noch sind.
Mhm. Ja, total. Ist auf jeden Fall ein Menschenöffner. Kommen wir zur nächsten Frage. Gab es Momente in eurem Business, in Klammern am Anfang, wo ihr dachtet aufzugeben? Yes.
Fang ruhig an.
Boah, ich würde mal sagen, ich habe regelmäßig solche Momente, wenn einfach alles zu viel wird. Und dann denke ich mir, ach, komm, warum mache ich das eigentlich alles? Früher hatte ich das öfters, mittlerweile, muss ich sagen, bin ich da schon einiges reflektierter.
Gewöhnter?
Ja, man gewöhnt sich an das. Und man lernt auch, ich sag mal so, die Selbstständigkeit und das Unternehmertum kennen. Und lernt auch, dass es einfach mit Höhen und Tiefen verbunden ist. Und dass nicht immer nur alles hoch ist und schön, sondern dass auch immer mal wieder was schief läuft und nicht so cool. Und dass es manchmal auch über mehrere Wochen so laufen kann. Und du?
Also maßgeblich in der Zeit, als ich das Pure angemietet hatte, aber noch keine Baugenehmigung, wir noch nicht offen hatten. Das waren so 3,5 Jahre, die haben gekickt.
Schmerzhafte
Jahre. Da haben wir täglich überlegt, wie wir aus dem Knast rauskommen, aber die Gitterstangen waren zu fest zu. Und dann immer wieder, ja, zwischendurch, wobei das die letzten Jahre schon stark abgenommen hat.
Ja, das letzte Mal habe ich. Also, wirklich, nee, ich muss auch, also wenn ich drüber nachdenke, wann war dieser Moment, wo ich sage, okay, ich lasse es jetzt?
Also bei mir war der letzte heute, als ich im Rewe gemerkt habe, ich habe keinen Geldbeutel dabei, da habe ich einfach dann aufgegeben. Zum Glück habe ich einen Mitarbeiter von uns getroffen. Der hat mich dann eingeladen auf eine Packung Pfeffersalami und Laugenstange.
Oh, das ist sehr nett.
Ja, sehr nett.
Sehr tolle Mitarbeiter habt ihr.
Ja, aber sonst hatte ich keinen jüngsten Aufgebemoment, außer halt heute Morgen im Rewe.
Nee, so Business.
Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist so eine Gewöhnungssache irgendwie. Ab einem gewissen Punkt hat man das, glaube ich, nicht mehr so, außer man steht vor vollendeten Tatsachen. Keine Ahnung, ich mache jetzt irgendwie ein weit hergeholtes Beispiel. Ich habe eine Corona-Impfung erfunden während Corona und dann gibt es kein Corona mehr und ich habe einfach keinen Use Case mehr für mein Business. Es ist einfach nicht mehr existent, der Markt.
Ja, du hast so Corona-Masken, ja, passt perfekt.
Genau, ja, wobei die kannst du ja noch irgendwie ansatzweise irgendwann auch mal anders verkaufen, vielleicht nicht zu dem Preis, aber wenn du halt was für eine spezielle Marktnische hast, obwohl Niche-Down übelst wichtig ist, in eine klare Nische rein, aber dann kann es schon auch mal sein, dass das Business-Model ausgewiped wird.
Ja, ja. Ja, das würde ich auch sagen, das ist so der einzige Moment, wo ich dann auch drüber nachdenken würde, wahrscheinlich.
Gib uns die nächste Frage.
Next one. Was tun, wenn Mitgeschäftsführer eher negativ unterwegs ist und sich oft in der Opferrolle sieht? Darüber kannst du vielleicht ein bisschen was sagen.
Ja, opfern. Wenn jemand ein Opfer ist, ist er ein Opfer.
Ja.
Untersuchungen haben gezeigt, dass es schwierig ist, aus Opfern Täter zu machen. Wir wollen nur mit Tätern arbeiten. Das heißt, wenn ihr jemanden sucht, der euer Co-Founder wird und ihr merkt schon, der ist das heftige Opfer. Ich weiß, es hört sich hart an, aber ja, ich bin zu spät, weil der Verkehr, weil X, weil Y. Immer einfach diese Ausreden-Junkies, die, von denen würde ich mich fernhalten. Das sind allgemein schwierige Personen fürs Netzwerk. Und noch viel gefährlicher für eine Beziehung oder Ehe, weil es ist ziemlich teuer. Ich sag mal, für beide Seiten. Meistens, also es gibt nur den Spruch für Männer, aber der trifft auf vermögende Frauen auch zu, ist dann quasi der Mann oder die Frau die teuerste finanzielle Fehlentscheidung. Wenn ich halt dann mal sage, hey, ich habe mir Vermögen aufgebaut und dann klappt es doch nicht und dann trennen wir uns und dann gibt es 50-50. Fidi-fidi. Und dann ist halt die Hälfte der Lebenseinnahmen weg. Das heißt also, ich würde mich extrem fernhalten von diesen Leuten. Und sobald ich nur ein Gefühl habe, dass das vielleicht so ist, die Reißleine ziehen. Weil alte Börsenweisheit, the first cut is the cheapest.
Ja, das stimmt, das habe ich auch gelernt. Nicht zu lange warten, nicht das Aussitzen, direkt das einfach sagen.
Nee, die Person wird immer eine Ausrede finden. Und
die meisten ändern sich auch nicht. Auch und sagen, ja, ich ändere mich, es wird besser. Nein, im Regelfall nicht.
Nee, vor allem nicht, wenn sie selber auf die Idee kommen. Wenn jemand sagt, hey, ich bin ein mieses Opfer, weil könnte schon sein, aber meine Erfahrung ist auch, es gibt halt Leute, die packen an und übernehmen Verantwortung. Und es gibt Leute, die sind sehr problemorientiert und opfermäßig drauf und die bringen halt die Probleme mit.
Die Person ist dann aber auch nicht in der richtigen Rolle.
Das stimmt, ja. Wrong seat, wrong person. Ja. Also kann sein, das ist die right person, wrong seat, da kann man auch was lösen.
Mhm.
Aber wenn wrong seat, wrong person ist, dann ist es ein klarer Misfit und dieser Misfit muss behoben werden. Ich denke mal, im Großen und Ganzen ist es sinnvoll, da einfach schnell zu agieren und sagen, hey, das ist nichts, das klappt nicht. Und ganz besonders schwierig wird, wenn man mit seinen besten Freunden ein Unternehmen gegründet hat und dann feststellt, die freundschaftliche Ebene funktioniert hervorragend, aber im Business-Kontext funktionieren die Personen nicht. Da führt schon mal dazu, dass dann auch unangenehme Situationen entstehen, aber die wollen gelöst werden.
Ja. Eine wahre Freundschaft, sage ich mal, hält es stand, aber
umso früher, umso besser.
Ja.
Und wenn es nicht standhält, dann auch ist okay. So. Ja. Dann passt das Wort wieder zum Thema Weggefährten, dann trennen sich die Wege eben wieder.
Ja, kommen auch wieder neue Freunde. Dann, wie hoch ist eure Bildschirmzeit und wie versucht ihr diese effektiv zu gestalten bzw. gering zu halten? Wie hoch ist denn deine Bildschirmzeit?
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe da noch nicht drauf geschaut.
Doch, ich kriege einmal die Woche so einen Wochendurchschnitt und da wird dann angezeigt, ja.
Wo sieht man das?
So viel Prozent warst du irgendwie weniger am
Handy.
Wo
sieht man das?
Geh mal auf Bildschirmzeit, hier. Handy, Bildschirmzeit. So
Einstellung meinst du?
Ja,
dann Einstellung, Bildschirmzeit.
Ich traue mich nicht, meinen Tagesdurchschnitt vorzulesen.
Ich habe keine Bildschirmzeit.
Natürlich hast du die.
Wo soll das sein?
Hier, bei Einstellungen. Hier. Bildschirmzeit, hier unter Fokus. Töne, Haptik, Mitteilungen.
Schön für dich, aber habe ich nicht da.
Safe, hier, gib mal her. Du willst nur nicht sagen.
Nee.
Fokus, jetzt gibt dein Screentime Handy.
Hier.
Ja,
7 schaut. Stunden.
Durchschnittlich? Krass.
Warum? Sag deine.
Nee, weil wir sind ähnlich. Ich bin bei 8 Stunden 51 gerade. Okay, aber ja. Ich habe auch echt, ich sag mal so, das ist mein Main-Business.
Also mein Handy, ich telefoniere halt auch viel und so. Und
ja, okay, du bist viel am Handy, ja. Du telefonierst sehr, 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 sehr viel. Deine ganzen Calls und so.
Ich würde gerne mal sehen, wie viel Zeit ich auf Instagram und so verbringe. Weil
das kannst du da auch.
Also meine Hauptzeit ist WhatsApp 2 Stunden. Mhm. Dann kommt Instagram. Mhm. Dann kommt der Rechner.
Der Rechner?
Im Schnitt 59 Minuten.
Krass.
Ja, ich rechne halt.
Du rechnest super viel.
Ja, Deals halt die ganze Zeit. Geil. Hätte ich nicht gewusst.
Geil. Der Rechner ist bei mir gar nicht aufgelistet, Mensch.
Dann kommt Tinder.
Ja, bei mir. Ja, das häufigste ist Instagram tatsächlich. Und dann meine Schneideprogramme. Peloton. Okay, ich mache meinen Sport über die App die ganze Zeit. Da geht dann auch eine Stunde drauf am Tag. Fotos. Bin ich auch fast eine Stunde drauf. Okay, ich bearbeite halt alles. CapCut. Ja, die meiste Zeit tue ich und telefonieren halt.
Und Instagram ist knapp unterm Rechner bei mir.
Ja. Ja, es kommt ja auch drauf an, wie man die Zeit am Handy oder vor dem Bildschirm verbringt. Es gibt ja produktive Sachen und eher unproduktive Sachen.
Also bei mir schon so, dass ich tagsüber, während ich so an meinen Visionen arbeite, eigentlich keine Zeit habe, auf Instagram zu gehen. Also bei mir ist es häufig so, dass ich es abends aufmache erst.
Ja, mein Handy ist gerade abgestürzt.
Ja, dann war's das.
Jetzt ist wieder an.
Gehen wir auf die nächste Frage. Also ich habe nicht viele Tipps, ich nutze halt einfach irgendwelche. Ich nutze es halt als Arbeitswerkzeug. Und ich nutze es halt nicht zum. Also was ich nicht mache.
Es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel produktiv am Laptop arbeiten möchte und irgendwelche Aufgaben habe oder Papierkram, der erledigt werden muss, wo ich wirklich Fokusarbeit habe, dann tue ich mein Handy in einen anderen Raum legen am besten oder auf nicht stören, sodass ich wirklich nicht abgelenkt bin oder es einfach umdrehen. Also ich kann da schon dann so viel auch Disziplin, sage ich mal, mitbringen, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich halt nicht ans Handy. Die restliche Zeit, die ich halt vor dem Bildschirm verbringe, ist halt Arbeitszeit. Ich bearbeite viel, Videos, Bilder. Das ist ja mein Beruf, sage ich mal. Deswegen an sich ist es halt für mich ein Mittel zum Zweck, oder wie man das so sagt. Und ja, sonst an sich gering zu halten, ja, einfach dann morgens vielleicht auch nicht direkt ans Handy gehen, auch ganz wichtig.
Das mache ich sowieso nicht. Bei mir geht WhatsApp ab 8.30 Uhr ungefähr erst auf.
Ja, ja, bei mir, ich versuche morgens halt, ich bin halt schon am Handy, wenn ich da meinen Sport mache, weil ich da halt meine Sport-Apps öffne. Aber so jetzt auf Instagram oder TikTok rumhängen, das versuche ich morgens auch nicht. Und abends dann halt ab einer gewissen Uhrzeit auch nicht mehr. Handy dann weglegen, damit der Schlaf gut ist. Ja, genau. Hast du da noch was hinzuzufügen?
Nö, mach mal die nächste.
Wie geht ihr mit Copycats um? Je erfolgreicher, desto mehr Menschen versuchen, einen doch zu kopieren.
Finde ich geil. Zeig dir nur, dass ich schlau bin.
Ja, das ist auch eine Form der Anerkennung, auch wenn es mich tatsächlich ein bisschen aufregt.
Du hast ja viele Copycats.
Ja, ja, und die meisten denken, ich sehe das nicht. Und mir wird das natürlich dann auch angezeigt oder ganz viele schicken mir es dann auch. Und manche sind halt so dreist und kopieren ihren ganzen Account, sage ich mal, beziehungsweise kopieren meinen ganzen Account. Und das dann halt einfach jedes Video irgendwie mit der gleichen Caption, mit dem gleichen Inhalt, mit der gleichen Szene oder hier auch mein Kofferraum-Schließvideo, dieses Porsche-Ding, das wird ja auch von jedem kopiert.
Ja, solches Copyrights kriegen da drauf.
Ja, ja, mittlerweile. Ich lerne besser damit umzugehen, aber manchmal nervt es dann halt schon.
Die Sache ist die, das ist ja, glaube ich, wieder dieses Scheitern und Aufgeben-Thema. Nachher werde ich als Unternehmerin immer wieder mich neu erfinden müssen und auf einer Qualitätsstufe dieses tun und auf einer Kreativitätsstufe, wo die anderen nicht mithalten. Und es gelingt ja auch immer wieder. Und es wird auch weiterhin immer wieder gelingen.
Ja, ist aber so geil, dann ist irgendwas wieder gelungen und nicht mal einen Tag später sind die Ersten wieder da, die es direkt nachgemacht haben.
Ja, aber es gibt den First-Mover-Advantage. Der Erste, die Erste ist, der irgendwie da performt und irgendwas Neues macht, der kriegt den 70%, 80% Marktanteil. Und der Rest kriegt noch so ein bisschen, das sind ein bisschen, die Copycats sind eigentlich wie ein bisschen die Aasfresser, die an den Haien mitschwimmen, die so die Überreste essen.
Ja, die versuchen halt auch alles ein bisschen was vom Erfolg mitzunehmen. Aber ich frage mich auf Dauer, macht das Spaß? Weil du bist ja super unkreativ.
Also ich habe ja auch mal versucht, Content zu klauen, um viele Follower zu kriegen. Mhm. Und habe dann ganz schnell festgestellt, dass es keinen Bock macht, weil das hat nichts mit mir zu tun. Und in der Finfluencer-Bubble war es üblich, dass man sich im Kreis bestohlen hat.
Mm, ja, hat man das ja genau
gesehen. Die Videos waren krass identisch teilweise, Wortlaut für Wortlaut, also
das
Wort
ist,
für Wort.
Ja, abartig gewesen bei
und,
manchen.
Und habe das 2-3 Mal versucht, weil ich dachte, das Video ging viral, das mache ich auch. Ich habe es ein bisschen verändert immer, aber hat mir nie Bock gemacht und jetzt mache ich nur noch originären Content. Also ich mache halt was und mir ist vollkommen egal, ob es viral geht oder nicht.
Ja, es ist halt, ja, ich denke, auf Dauer ist es sinnvoll, weil die Leute, die viele, die das dann sehen, die können dich auch nicht, sich nicht mit dir identifizieren. Und so baust du dir eine Community auf, wenn du eigentlich Ebenbild von Person XY bist, dann bist du halt einfach nur
Schatz zum Beispiel
die Kopie. Hm? Ja, na gut, kommen wir zur nächsten Frage. Wie wichtig sind euch Routinen für euren Erfolg?
100%.
Ja, Routinen. Ich merke das, wenn ich mal nicht in meiner Routine bin, dann läuft alles nicht ganz so.
Erfolg also ist Routine.
Das stimmt, ja.
Man wird ja nicht erfolgreich, weil man jetzt einmal, keine Ahnung, 3 Kaltakquise-Anrufe macht, sondern man wird erfolgreich, weil man die Routine hat. Und jeden Tag eine Stunde eine unangenehme Aufgabe zu machen, das führt dann zum Ergebnis. Und du bist, was dein Kalender sagt, funktioniert da ganz gut. Guck in deinen Kalender, wenn du glaubst, du bist Sportler und da steht nicht, keine Ahnung, 20 Stunden Training in der Woche drin, dann bist du kein Sportler, sondern vielleicht Netflix-Profi oder Scroll-Profi, Screentime, mal checken. Ich glaube, das, was da passiert und das, was du tust, das bist du. Und ich glaube, deswegen sind Routinen so relevant. Wenn ich da halt die Routine reinschreibe, keine Ahnung, ich schreibe 8 Stunden am Tag Essay, dann bin ich halt Schreiberling, dann bin ich ein Autor. Wenn das nicht da drin steht, dann bin ich halt kein Autor, sondern vielleicht irgendwas anderes.
Übung
häufiger
macht den Meister.
Kneipenbesucher, der viel Bier trinkt, um auf gute Ideen zu kommen.
Ja, also Routinen. Ich hab nichts hinzuzufügen. Also muss
Routine
ich
ist key.
Ja.
Atomic Habits würde ich dazu lesen.
Ja, 1%-Regel auf Deutsch. Sehr, kann ich auch gerne verlinken nochmal.
Sehr hilfreiches Buch.
Ja, finde ich ein ganz tolles Buch. Dann, ist selbstständig sein anstrengender als angestellt zu sein?
Da meine Angestelltenzeit sich auf ungefähr 2 Wochen beschränkt, würde ich sagen ja. Weil einfach die Verantwortung damit einhergeht und viele Leute, die halt ein klassisches Arbeitsverhältnis haben, halt dann die Augen zumachen. Und freitags ist halt vorbei.
Ja.
Es gilt jetzt für höhere Positionen sicherlich nicht mehr. Aber so im Allgemeinen ist es was anderes, wenn ich halt für alles verantwortlich bin oder wenn ich mich im vermeintlichen Wohlbefinden dieses regelmäßig kommenden Einkommens in Sicherheit wiege, was in Wirklichkeit sehr viel unsicherer ist, als selbstständig zu sein und einen Skill zu haben, den ich immer wieder anwenden kann, auch wenn ich mal daneben leg.
Dann kommen wir zur nächsten Frage. Warum verdienen Unternehmer eigentlich so viel?
Risiko.
Ich würde auch nicht sagen, dass jeder Unternehmer gleich viel verdient.
Leider
kommt
nicht.
Es kommt natürlich auch ein bisschen auf, ich sag mal so, den Erfolg an. Es gibt Unternehmer, die auf jeden Fall weniger verdienen als ein Angestellter.
Ich glaube, die meisten Selbstständigen verdienen weniger als gute Angestellte.
Ja. Ja.
Vor allem Stundenlohn, weil wir reden ja von 40 Stunden vielleicht und beim anderen reden wir vielleicht von 80 Stunden.
Ich glaube, das ist auch so ein falsches Bild, was viele im Kopf haben, dass sobald jemand selbstständig ist, dass die Person direkt Millionär ist. Aber es ist ja oft, also es ist ja nahezu nie so.
Selten, ja.
Also die meisten geht es im Angestellten-Tum schon um einiges finanziell auch besser als vielen Selbstständigen oder Unternehmern. Und sagen wir dann auch generell auch mental, nicht nur, ich sag mal so finanziell, sondern auch mental und alles, was dazugehört.
Ja, nachher gibt es halt die Upside, wenn es halt funktioniert, weil man das Risiko eingegangen ist und deswegen verdienen die dann halt auch mehr.
Das heißt, ich finde es auch null unfair, weil es gibt immer wieder die Diskussion, das hatte ich auch hier mit irgendeiner, die meinte dann auch zu mir, dass es so unfair ist, dass Selbstständige, dass die Person sich jetzt irgendwie ein Haus gekauft hat da am See und das geht gar nicht, sie arbeitet doch auch so viel und aber die Person lässt sich das halt raus. Dann ich, ja okay, aber die Person ist das Risiko eingegangen, die Person wird wahrscheinlich stundenmäßig um einiges mehr arbeiten, hat er auch einiges riskiert.
Viele Selbstständige machen einfach schlauere Moves und die denken halt nach. Die laufen nicht so diesem Trott hinterher, sondern die sagen, vielleicht mache ich einfach einen YouTube-Kanal auf Schwuppsiwupps, 2 Millionen Abonnenten mit Zugvideos, habe ich letztens gesehen, eine Case-Study von einem,
krank,
der eine GoPro in seine Lok gestellt hat und einfach nur stundenlang gefilmt hat, wie er Lokführer ist. 2 Millionen Abonnenten und der kriegt jetzt fette Sponsorings und der verdient halt mehr, als er als Lokführer verdient hat. Es gibt halt Leute, die sich das anschauen, stundenlang.
Ja, es gibt für alles, glaube ich, einen Use Case.
Ja, also ich glaube, das ist einfach der Punkt da.
Ja, dann, ich würde sagen, machen wir noch eine Frage, oder? Die nächsten können wir gerne immer mal wieder, sage ich mal, beantworten. Wir machen das gerne auch regelmäßig, so Q&As. Wie geht ihr mit Neid unter Freunden bei beruflichem Erfolg um? Bist du damit schon in Berührung gekommen?
Ja, nicht so richtig. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich jetzt auch nicht am Rumproleten bin. Also ich habe jetzt keine kranken Klamotten an, ich habe keine krasse Uhr, ich stelle mich nicht irgendwo hin und sage, ich bin der Babu.
Mhm.
Und viele können natürlich das auch gar nicht einschätzen, was ist jetzt Erfolg und was ist nicht. Man kann auch 100 Millionen Umsatz machen und nichts verdienen. Und dann kommt ein Teamleiter von IBM und verdient auf einmal halt mehr. Und das ist nicht unüblich. Also viele große Unternehmen verdienen auch nicht richtig Kohle, haben keine guten Margen mehr und so weiter, weil es alles auch nicht so einfach ist.
Aber denkst du nicht auch, dass es da manche Menschen gibt, die das zum Beispiel, die dann, ich sag mal so, auf den beruflichen Erfolg neidisch sind, die sehen, oh okay, der hat den Club, der hat dieses riesengroße, krasse Unternehmen Curly, der hat eine Cashflow-Conference auf die Beine gestellt, macht das und jenes und dies und du machst ja nicht nur eine Sache, sondern auch andere Sachen noch. Und glaubst du nicht, dass es da die ein oder andere Person gibt, die dann so auf, also jetzt nicht auf den finanziellen, sage ich mal, doch, Erfolg neidisch ist, sondern einfach auf das, was du da beruflich auf die Beine gestellt hast?
Ich würde sagen, punktuell kommen immer wieder Leute, die es nicht raffen, ja, und dann halt neidisch sind, aber die haben halt auch den Preis nicht bezahlt, den ich bezahlt habe. Ja, deswegen geht es mir auch herzlich am Arsch vorbei, ehrlicherweise. Und wenn ich das merke, dann ja, lasse ich sie halt da drin. Manchmal, wenn ich gut drauf bin, dann piekse ich noch ein bisschen in die Wunde rein, erzähle noch ein paar Sachen, die da provozieren. Aber meistens schaffe ich mich zu beherrschen und lass einfach an mir vorbeigehen.
Ja, wie Frage ist bei dir? Dann, ob das dann noch Freunde sind, gell? Also die wahren Freunde, ja. Oh ja, schon. Ich glaube, bei Frauen ist das auch was anderes. Frauen sind sehr schnell, sehr neidisch. Das ist ja egal, ob das jetzt auf dem Partner ist, ob das irgendwie auf die Jobs, die man hat, ist, irgendwie auf die Kleidung. Du kannst ja, keine Ahnung, kannst ja als Frau lange Haare haben, dann ist eine andere Frau neidisch auf deine Haare. Und das ist bei Frauen, ich glaube, das
oder glaub, bei Männern ist oder das guten nicht, Gött.
Wie bitte?
Guten Gött.
Was ist das?
Arsch auf Türkisch.
Also, ja, Frauen sind ja sehr schnell neidisch.
Habe ich auch das Gefühl.
Ich habe das, ja, in Freundschaft, also so wirklich bei meiner besten Freundin habe ich das gar nicht. Und bei wirklich richtig tiefen, guten Freundschaften habe ich das auch nicht. Aber ich sag mal so, bei guten Bekanntschaften, weniger guten Freundschaften, da passiert es schon schnell. Also da merke ich dann auch, wenn dann dieser Umschwung kommt. Dann erstes mal ganz gut und dann auf einmal von heute auf morgen ist so eine Krieg. Distanz. Ja, und ich merke dann auch, dass alles, also es hat auch mal eine Influencerin, das fand ich ganz spannend, die hatte das dann auch irgendwie auf TikTok in einem Video erzählt, dass du, wenn du, ich sag mal so, auf Social Media erfolgreich wirst, erkennst du, wer so deine wahren Freunde sind, weil die, sie hatte das Problem, dass dann gar niemand mehr was so richtig geliked hat. Und früher, wenn man noch so ein bisschen kleiner ist und es so anfänglich macht, so auch Spaß, liken die Freunde, sage ich mal, noch recht viel und kommentieren. Und dann auf einmal, als sie dann ihre ersten Jobs hatte und als sie dann, die ist auch super erfolgreich geworden damit, haben sich alle so ein bisschen distanziert und keiner liked mehr was, keiner reagiert mehr auf irgendwas, keiner kommentiert mehr was. Und ich finde, in dem Fall, also merkt man das schon.
Da ist das Lagerfeuer aus und alles sind weg.
Ja, schon.
Ich finde aber auch, meine Beobachtung als Mann von außen, dass Frauen untereinander da sehr brutal sind. Da sind Jungs untereinander viel entspannter. Ich finde, da bei Frauen ist es echt Krieg manchmal.
Ja, bei Frauen habe ich das Gefühl, dass Frauen immer auf dem gleichen Level bleiben müssen. Da darf keine von denen so irgendwie ein Level besser in dem Bereich sein als die andere. Also ansonsten direkt so ein kleiner Zickenterror. Es kommt auch natürlich auf die Person an. Es gibt ja Frauen, die sind ja gar nicht zickig. Ich zum Beispiel. Ich bin echt nicht zickig. Ich bin echt nicht zickig.
Ja, je nachdem.
Ich bin nicht zickig.
Aber es gibt schon Momente.
Nicht, dass ich zickig bin. Nicht zu anderen Frauen auch.
Nee, aber
ich bin noch nie irgendwie zickig zu einer Frau gewesen.
Nee, aber
ich bin auch tiefenentspannt, was das angeht.
Du bist tiefenentspannt, total. Du bist echt tiefenentspannt. Also stimmt
das
schon.
Das hört sich jetzt total ironisch an, aber ich finde nicht, dass ich zickig bin.
Du bist also tiefenentspannt, aber du bist mir gegenüber manchmal.
Nee, dann nicht zickig, dann ist mir die Situation zu viel, aber ich werde nicht zickig.
Ich bin dann in der Situation, dass ich
sage, hey.
Überforderung meinst du?
Richtig.
Ja, das stimmt. Das kann ich referenzieren.
Und ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl bei Frauen. Jetzt habe ich ein bisschen viel dazu gelabert. Aber,
das ist okay.
Ja, achso, wie war nochmal die Frage? Wie wir mit Neid unter Freunden bei beruflichem Erfolg umgehen, ja.
Dropkicks.
Freundschaften beenden, nein, Spaß. Also wenn mir die Freundschaft wirklich wichtig ist, würde ich das auch ansprechen. Und unter wahren Freunden entsteht eigentlich dieser Neid gar nicht. Weil ich finde, da kann jeder jedem alles gönnen.
Ich sag mal so.
Und wenn sich das wirklich in ein ungesundes Verhalten, sage ich mal, entwickelt, dann würde ich die Freundschaft auch beenden.
Ich würde sagen, es ist menschlich, neidisch zu sein. Ich sage das den Leuten aber immer so, weil ich auch manchmal neidisch bin. Zum Beispiel, irgendjemand hat ein übelst geiles Auto und ich will das auch haben. Dann sage ich, hey, XY, ich bin positiv neidisch auf dich.
Ja, ja.
Du hast so einen geilen V12 Ferrari, den finde ich extrem geil.
Den hätte ich auch gern.
Den hätte ich auch gern. Ich bin sehr positiv neidisch auf dich.
Ja. Ja, das sage ich den Leuten auch, dass ich bin zu neidisch. Aber das verstehen die dann auch, dass ich positiv neidisch bin. Dieses Bös-Neidische wird ja im Regelfall gar nicht angesprochen, in den meisten Fällen.
Das stimmt. Ja. Das wird hinter deinem Rücken mit anderen geklärt, die auch genau. Den Neid
ja, da tut sich
anfeuern.
Dann so Krüppchen bilden
ja, und dann
wird
Spiritus
da schön gelästert.
Feuer geschossen.
Da wird der Tiger spilled.
Der Tiger was?
Der Tee.
Ach so, der
spilled.
Tee.
Ja, jetzt. Kennst du es nicht?
Nein, das ist Instagram-Welt, Mann.
Gen Z.
Okay, ich bin Millennial.
Millennialo. Okay, dann würde ich sagen, das war ein gutes Schlusswort, oder?
Hervorragendes Schlusswort.
Dann vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wenn
Danke.
Euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diese positiv bewertet und mit euren Freunden, eurer Familie und euren Arbeitskollegen teilt. Das würde uns natürlich sehr weiterhelfen. Und wenn ihr bewertet, dann natürlich präferiert mit 5 Sternen. Die nächste Folge erscheint nächste Woche Montag. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.